Michael Geier, Unterwasserfotografie. Interview mit Michael Geier. Stellst du dich bitte kurz vor, für alle, die dich noch nicht kennen?
Mein Name ist Michael Geier. Ich bin 39 Jahre jung und komme vom schönen Bodensee. Die Region, wo andere gern Urlaub machen, sage ich immer. Wo man im Übrigen auch besonders schön tauchen kann. Ich bin verheiratet und habe eine kleine Tochter. Meine Hobbys sind viel Zeit mit der Familie verbringen, natürlich die Unterwasserfotografie, der Tauchsport und die Fotografie. Neben der Unterwasserfotografie bin ich noch als Hochzeitsfotograf tätig.
Hierzu direkt die erste Frage. Bist du hauptberuflich Hochzeitsfotograf oder machst du das auch nur nebenbei?
Ja, nebenbei.
Und als was arbeitest du hauptberuflich?
Ich arbeite im Qualitätsmanagement in einer großen Firma, die Schiffsmotoren herstellt. Das ist eigentlich total konträr zum Thema Fotografie. Da muss jeder schmunzeln, dem ich das erzähle. Im Qualitätsmanagement gibt es eigentlich nur Schwarz und Weiß. Es läuft alles nach festgelegten Prozessen. Die Fotografie gibt mir dann die Abwechslung.
Du meinst einen kreativen Ausgleich?
Genau. Aber ich kann das natürlich nicht immer ablegen. Ich mache das ja jetzt auch schon 20 Jahre und nutze dieses Qualitätsdenken auch privat. Ich glaube, das hat man auch in sich irgendwie. Und so ist es bei mir auch in der Fotografie. Das Bild muss schon perfekt sein, damit ich es zeige. Es muss gerade Linien haben und einen geraden Horizont. Solche Sachen sind mir extrem wichtig. Und das schlägt sich manchmal auch in der Bildauswahl später nieder. Da fällt es mir immer schwer, das perfekte Bild auszusuchen. Also die Entscheidung zu treffen, welches Bild das richtige ist. Ich habe für mich selbst so viele Kriterien festgelegt und dann komme ich eigentlich nie zu der Entscheidung. Da kann ich mich glücklich schätzen, dass meine Frau mich dabei unterstützt, zum Beispiel bei Hochzeiten. Ich komme nach Hohause, habe zwischen 5000 und 8000 Fotos gemacht und sie macht dann die Bildauswahl. Ich mache dann die Bearbeitung.
Steigen wir mal in die Unterwasserfotografie ein. Wie bist du zur Unterwasserfotografie gekommen? Und was fasziniert dich so an der Unterwasserwelt?
Es ist gut, dass wir anfangs den Bogen über die Hochzeitsfotografie gespannt haben, denn so hat das alles angefangen. Ich habe Hochzeiten fotografiert, ich glaube 2 Jahre vor der Unterwasserfotografie. Und ich habe mir eigentlich immer gesagt, ich möchte im Urlaub keine Kamera mitschleppen. Ich hatte da keine Lust drauf, weil das für mich dann immer Arbeit war. Natürlich haben wir schon immer Urlaubsfotos gemacht, aber eben ohne dieses schwere Equipment. Das wollte ich einfach nicht. Und dann tatsächlich 2 Jahre später, nachdem einige Tauchgänge absolviert waren, habe ich gesagt, die Kamera muss auch mit unter Wasser. So ist diese Leidenschaft dann entstanden. Und ja, angefangen hat man mit so einer kleinen, kompakten Kamera. An Land hatte ich immer schon die großen Spiegelreflexkameras 5D MK4, 1DX und so weiter. Ich bin Canon-Fotograf und unter Wasser habe ich dann mal gedacht, okay, ich fange jetzt mal klein an mit einer Sony X100. Irgendwann sind die Kamera und das Gehäuse immer größer geworden, weil ich immer diesen Vergleich zum Land hergestellt habe. Ich habe immer gedacht, oh Mann, ich hätte die Möglichkeiten, warum nutze ich sie nicht? Bis ich dann schlussendlich die spiegellose oder die Spiegelreflexkamera in das Unterwassergehäuse gepackt habe und dann richtig durchgestartet bin.
Und das macht wahrscheinlich einen großen Unterschied von der Kamera her, oder?
Ja, ich wollte halt keine zwei Systeme haben. Das war immer so mein Punkt. Ich hatte dann unter Wasser eine Sony und an Land hatte ich eine Canon. Da sind die Bedienungen komplett konträr zueinander. Ich musste unter Wasser umdenken. Und das war mir dann einfach irgendwie zu umständlich. Denn in manchen Situationen hat man einfach keine Zeit für solche Dinge. Das ist ähnlich wie in der Naturfotografie, wenn man Tiere in der Wildnis fotografiert. In dem einen Moment muss alles sitzen. Deshalb habe ich gesagt, okay, jetzt gehen wir halt aufs Ganze und dann verpacken wir die Spiegelreflexkamera. Und dann nimmt das Ganze schon andere Ausmaße an. Das ist dann nicht mehr nur so ein kleines Urlaubsgepäck, sondern ich brauche tatsächlich einen großen Rucksack, also das Handgepäck von mir und von meiner Frau zusammen für die Kameraausrüstung. Ich brauche einen eigenen Koffer, komplett nur für das Tauchequipment. Das ist auch bei mir kein normales Tauchen mehr, sondern es ist wirklich Fotografieren. Ich beschäftige mich im Vorfeld mit den Fragen, was will ich fotografieren oder was interessiert mich? Was gibt es in der Region? Und danach richte ich mein Equipment aus und gehe dann gezielt auf die Pirsch. Für manche Motive brauche ich den kompletten Tauchgang. Ich brauche für manche Bilder 1 bis 1,5 Stunden, bis der eine Schuss sitzt, den ich haben will. Und es kann dann sein, dass ich die ganze Zeit nur vor einem Stein sitze und nichts anderes mache. Also ich bewege mich dann auch nicht mehr. Und ich beobachte das Tier, bis das Verhalten so ist, wie ich das gerne hätte.
Also sehr ähnlich wie in der Naturfotografie.
Genau, das ist auch immer das A und O. Wenn mich jemand fragt, hey, wie kriege ich so krasse Bilder hin? Dann sage ich, wichtig ist, dass du die Tiere kennst. Beschäftige dich mit dem Verhalten der Tiere. Beobachte die Tiere. Was machen die unter Wasser? Fische zum Beispiel verhalten sich oft immer gleich. Wenn der Fisch um den Block schwimmt und sich von den Putzergarnelen das Maul putzen lässt, dann macht er das immer wieder. Man muss beobachten, in welchem Turnus er das macht. Man muss das Verhalten beobachten, lernen und verstehen. Für meine Tauchbegleitung war das aber recht nervenaufreibend. Meine Frau hat dann immer neue Tierchen gesucht und ich habe in dieser Zeit meine Fotos gemacht.
Aber das bedingt dann auch viel Planung vorher, oder? Ich meine vor allem Delfine oder Haie. Die gehst du nicht eben mal schnell an einem Samstag fotografieren. Ich gehe davon aus, dass du daraus Projekte machst.
Genau, also klar, am Bodensee direkt vor der Tür, da stimmt man sich halt ein. Mache ich Makro oder mache ich Weitwinkel? Da muss man sich ein bisschen vorher damit auseinandersetzen, was man machen will. Und dann geht es in den See und man lässt sich überraschen. Wenn man spezielle Tiere wie Haie oder Delfine sehen will, geht man da schon gezielt auch in die Region. Und das bedarf dann schon mehr Planung und Vorbereitung. Man muss sich mit der Region auseinandersetzen, Uaana. Wann ist die beste Reisezeit oder eine gute Reisezeit? Wer ist noch auf dem Boot? Gibt es da schon Erfahrung? Also, das ist schon einiges mehr, ja. Und natürlich zählt Glück auch dazu. Also, Glück muss man haben. Ähnlich wie ein Naturfotograf kann man nichts erzwingen.
Gab es denn auch mal gefährliche Momente, zum Beispiel bei deinen vielen Haifotos? Die kamen ja wohl ziemlich nah, oder?
Die kommen tatsächlich so nah und so lange an dich heran, bis du Augenkontakt mit ihnen herstellst. Dann drehen sie ab. Gerade bei Haien zum Beispiel, da ist die Körpersprache entscheidend. Blickkontakt halten zum Hai ist extrem wichtig. Ein Hai wird dich seltenst angreifen, wenn du mit ihm Blickkontakt hältst. Das ist ja auch immer das, was sie Schnorchlern raten oder sagen, wenn es zu diesen Unfällen kommt. Dem Hai in die Augen schauen. Das ist tatsächlich so. Auf den Bahamas, wir waren da zweimal. Da konnte man es wirklich beobachten. Sobald man denen in die Augen schaut, schauen sie dich an. Der Moment ist übrigens super magisch. Das werde ich auch nie vergessen. Und dann drehen sie meistens ab, beobachten dich aber weiter. Natürlich gibt es auch andere gefährliche Tiere, aber auch hier gilt, beobachten, das Verhalten, lesen und interpretieren. Dann lässt sich das schon relativ gut einschätzen, würde ich sagen. Also, wenn man auch auf sein eigenes Verhalten achtet. Und es gab wirklich bisher keine Situation, wo ich sage, okay, das war jetzt echt knapp. Ich bin schon mit den giftigsten Schlangen der Welt getaucht. Zum Beispiel Seeschlangen. Das war damals auf den Philippinen. Da habe ich einen Nachttauchgang gemacht. Auf den Philippinen gibt es jede Menge von diesen Schlangen. Und dann kam die erste Schlange, angelockt vom Licht. Und plötzlich war es nicht nur eine, sondern es waren 3 bis 4 Schlangen. Ich bin dann rückwärts getaucht, weil mir das zu viel wurde. Ich habe gemerkt, wie sie mir auch durchs Jacket geschwommen sind. Aber die machen ja nichts. Ich habe dann kurz überlegt, was ich tun kann und das Licht ausgemacht. Dann waren sie wieder weg.
Also wurden die Schlangen nur vom Licht angezogen und hatten gar kein Interesse an dir?
Nein, hatten sie nicht. Die wurden durch das Licht angezogen und sahen dann ihre Beute. Klar, ist einem in diesem Moment schon mulmig, wenn du weißt, die Schlangen schlängeln sich jetzt gerade durch dich durch. Aber was anderes hat nicht geholfen. In Panik zu geraten, bringt ja nichts. Und das ist immer das A und O. Nicht in Panik geraten, sondern den Moment richtig einschätzen.
Wenn wir nochmal zurückgehen zu den Haien, kann es sein, dass du ein Faible für die Haie hast?
Sagt man mir nach. Ja, der Hai ist einer meiner Favoriten und er strahlt auch diese Anziehung aus. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, was mein absolutes Lieblingstier unter Wasser ist, würde ich mich schwer tun, dir das zu beantworten. Ich fotografiere tatsächlich jedes Lebewesen gern und beschäftige mich auch mit jedem gern. Aber tatsächlich haben die Haie es mir extrem angetan. Als wir damals den ersten Trip auf die Bahamas gemacht haben, war ich noch unvoreingenommen. Klar war das damals cool, so einen großen Tigerhai zu sehen. Aber als es dann wirklich soweit war und es hieß, okay, das Boot ist frei, ihr könnt ins Wasser springen. Und dann das erste Mal dieser Tigerhai von 3 bis 4 Metern Länge zu dir hinschwimmt und dich in seinem Element, das Wasser ist ja sein Revier, zulässt. Das Gefühl in diesem Moment, dass du jetzt an diesem Ort bist und er dich eigentlich völlig ignoriert, ist unbeschreiblich. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Gerade die Haie, die haben eine unheimliche Anziehung auf mich. Mein größtes Ziel ist, mit einem weißen Hai zu tauchen, aber nicht im Käfig, sondern frei. Und da sagen die Kollegen alle zu mir, du spinnst, bist du verrückt.
Ja gut, aber dass das machbar ist, das haben ja schon einige bewiesen.
Ja, richtig. Es ist machbar und ich glaube, nach meiner Erfahrung auch nicht, dass die Tiere groß Interesse an uns haben. Klar, es ist ein Raubtier. Man muss es respektieren. Man muss sich entsprechend verhalten, wenn man in deren Revier unterwegs ist.
Also ist der weiße Hai auch das Tier, das dir noch auf deiner Bucketlist fehlt?
Ja, das ist nicht der einzige, der mir auf der Bucketlist fehlt. Aber der ist schon so ziemlich von den Prädatoren ganz weit oben.
Was steht da sonst noch so drauf?
Orca und Buckelwal. Alles, was groß und schwer ist.
Aber das macht es wahrscheinlich auch fotografisch dann aus, oder?
Ja klar, man lernt halt irgendwann, warum der Hai sich so verhält. Man interessiert sich auch dafür oder man liest viel. Auf der letzten Ägypten-Safari hatten wir auch Experten mit auf dem Schiff, die uns dann mehr zur Körpersprache und wie man diese liest, erzählt haben. Zum Beispiel, dass wenn ein Hai seine Flossen vorne anlegt, das heißt, er hat jetzt nicht unbedingt Bock, also lieber ein bisschen mehr Abstand gewinnen. Man sollte die Tiere verstehen und nicht als böse Bestien sehen.
Wenn jemand das jetzt so interessant findet und das auch machen möchte, wie kann man am besten in die Unterwasserfotografie einsteigen? Was bräuchte man als Minimum-Equipment?
Man braucht zu seiner Kamera immer ein Gehäuse. Wenn ich jetzt sage, okay, ich bin Einsteiger, ich will nur so ein bisschen im Urlaub fotografieren, muss man ab 2000 Euro rechnen und bis oben hin gibt es fast keine Grenzen mehr. Generell ist es aber so, man kann eigentlich nahezu jede Kamera mit einem Gehäuse ausstatten und losgehen.
Das heißt, du würdest empfehlen, erstmal ein günstiges Gehäuse zu kaufen, die Kamera reinzupacken und dann mal zu gucken, was so geht.
Bei Spiegelreflex- oder spiegellosen Kameras gibt es nicht so viele günstige Gehäuse. Ich würde tatsächlich mit einer Kompaktkamera anfangen, wenn ich mir nicht sicher bin, ob das was für mich ist. Mit einer kleinen Kompaktkamera ist man ultra flexibel unter Wasser, egal ob Makro oder Weitwinkel. Aber das Entscheidende ist das Licht. Ohne Licht geht unter Wasser nahezu nichts. Ab 5 Meter hat man kein Rot mehr. Und je tiefer, Umso mehr verschwinden dann die verschiedenen Farben. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man arbeitet mit Dauerlicht oder Blitz. Ich bevorzuge den Blitz. Ohne geht es eigentlich unter Wasser fast nicht. Reiseziel Bahamas hat den Vorteil von relativ flachem Wasser, also vielleicht 10, 15 Meter. Man hat weißen Sand am Boden und wenn die Sonne schön steht, dann reflektiert die natürlich viel. Da braucht man nicht so viel Blitzleistung. Aber bei Makrofotos braucht man auch viel Licht. Da fängt man so in der Regel bei Blende 14, 16 an.
Und hätten Anfänger die Möglichkeit, auf diese Kompaktkameras einen Blitz aufzusetzen?
Ja, die Blitze sind immer gleich aufgebaut. Die gibt es auch in klein, also für ein geringeres Budget und die werden mit einem Lichtleiterkabel ausgelöst.
Kommen wir nochmal zur Location. Wo sollte ein Anfänger starten? Direkt auf den Bahamas?
Egal wo. Es spielt keine große Rolle, wo man mit der Unterwasserfotografie anfängt. Klar, man muss das Handling vielleicht ein bisschen üben. Das kann man an Land üben, das kann man unter Wasser üben. Das A und O, finde ich, ist, dass man tauchen kann. Ich sehe viele Anfänger, die nicht tauchen können, aber die dickste Kamera mit sich führen. Die Wasserlage muss halt sitzen. Man spricht dabei von Tarierung, also dass man schön sauber im Wasser liegt. Man kontrolliert den Auf- und Abtrieb irgendwann so fein mit der Lunge, dass man den Boden nicht berührt. Und wenn als Tauchanfänger dann auch noch die Kamera dazukommt, kann das nicht nur für deine Umgebung, sondern auch für dich selbst gefährlich werden. Zum Beispiel wirbelt man den ganzen Sand auf oder knallt vielleicht mit den Flossen gegen irgendwelche Tierchen. Das Tauchen, das muss sitzen. Das muss nebensächlich sein.
Kann man auch in Deutschland in die Unterwasserfotografie einsteigen?
Also, ob ich in Deutschland einsteigen würde? Schwierig zu sagen. Eher nein. In Deutschland ist Kälte ein Thema. Das heißt, man braucht eigentlich einen Trockentauchanzug, wenn man es vernünftig machen will. Das bedeutet dickere Handschuhe, größeres Gerät, noch schwieriger in der Bewegung. Also viel mehr Faktoren, die dich beeinflussen, zu fotografieren. Wenn jemand anfangen will, ist Ägypten prädestiniert dafür. In Ägypten sind wir mindestens einmal im Jahr. Man ist in 4 Stunden dort, hat das Rote Meer, hat eine unheimliche Fauna und Flora und hat warmes Wasser. Das bietet sich unheimlich gut an. Und man hat von Delfinen, Schildkröten bis zur kleinen Schnecke eigentlich alles.
Und was ist der Unterschied zur Wildtierfotografie?
Ich glaube, der Unterschied ist, dass man tauchen können muss und man muss bereit sein, seinen Urlaub danach auszurichten. Meistens waren das Tauchurlaube. Und wir haben sonst nicht viel von dem Land gesehen. Wobei dann ja wahrscheinlich auch Parallelen zum Wildtierfotografen bestehen. Aber ich glaube, die tatsächlich größte Herausforderung ist, dass man tauchen können muss.
Gibt es eine Unterwasserfotografie-Szene? Und gibt es in der Unterwasserfotografie verschiedene Arten der Fotografie? Oder gibt es nur die?
Unterwasserfotografie? Und die beschäftigt sich mit allem, was unter Wasser ist? Ja, gibt es. Es gibt schon Leute, die mehr auf Makro spezialisiert sind. Dazu würde ich mich fast dazu zählen. Also die kleinen Sachen fotografieren. Und dann die anderen, die sind eher auf Weitwinkel spezialisiert. Also große Riffszenarien, viel Großfisch. Die zwei Kategorien würde ich unterscheiden. Weitwinkel und Makro.
Eine abschließende Frage. Hast du noch einen ultimativen Tipp für unsere Leser und Leserinnen?
Wichtig ist, dass man sich traut, dass man sich von der An-Land-Fotografie löst, weil Unterwasserfotografieren schon was komplett anderes ist. Da zählen Faktoren wie Abstand zum Objektiv, wie viel Wasser ist dazwischen und Schwebeteilchen dazu. Und dann ruhig einfach mal probieren. Probieren, probieren, probieren und dranbleiben. Das ist eigentlich ähnlich wie an Land. Übung macht den Meister. Aber vielleicht der ultimative Tipp, was ich bei Anfängern immer sehe. Fotografiere niemals einen Fisch von hinten. Das sieht so nach Flucht aus, sondern immer nur von vorne. Fotografiere ihn nach Möglichkeit auf Augenhöhe, nicht von oben.